Ja, einen recht schönen guten Abend zusammen. Helmut, herzlichen Dank für die Einladung und für die Einführung. Ich will zu diesem Buch Hartz IV und die Folgen, wichtig ist der Untertitel, auf dem Weg in eine andere Republik, Fragezeichen. Ich bejahe diese Frage, das werden Sie noch merken in dem Vortrag. Am Anfang so ein bisschen sagen, warum ich dieses Buch gemacht habe. Ich will so einen kleinen Blick in das Buch hineinwerfen und dann werde ich allerdings einer anderen Systematik folgen. Ich will nämlich heute, anders als ich das in dem Buch gemacht habe, so ein bisschen die Versprechungen zu Hartz IV vergleichen mit der Realität oder wie sie gebrochen worden sind. Mir eigentlich so als Idee erst hinterher gekommen. Das ist häufig so, dass wenn man sich, sagen wir mal, ein Jahr oder anderthalb Jahre mit einem bestimmten Gegenstand beschäftigt, um ein solches Buch zu schreiben, dass erst dann, wenn das fertig ist, einem manche Sachen klar werden, wie man vielleicht es hätte anders machen können. Und ich finde in so einem Vortrag auch vielleicht, wenn ich jetzt einen Aufsatz dazu schreibe, dann finde ich es eigentlich besser, gegenüberzustellen, was Gerhard Schröder und Wolfgang Clement und andere Befürworter von Hartz IV und der Agenda 2010, was die im Vorhinein damit verbunden haben, was sie versprochen haben und was herausgekommen ist. Ich will aber zuerst vielleicht noch mal kurz darauf zurückkommen, warum ich überhaupt das Buch gemacht habe. Am 1. Januar 2015 wurde Hartz IV 10 Jahre alt. Und ich habe vorausgesehen, aufgrund der Tatsache, dass bei dem 10. Jubiläum der Agenda 2010 große Jubelstürme in der Öffentlichkeit ausbrachen, der Wohlstand, das Wirtschaftswachstum, die sinkende Arbeitslosigkeit, alles haben wir der Agenda 2010 zu verdanken. Und Wolfgang Clement und Gerhard Schröder sind durch die Lande getingelt und haben ihre Erfolge gefeiert. Und da habe ich natürlich vorausgesehen, dass bei Hartz IV, wenn das 10 Jahre alt wird, ebenfalls in der Öffentlichkeit gestrunzt wird, was für Erfolge angeblich Hartz IV gebracht hat. In der Tat war das auch so. Ich hatte das Buch so gerade im Druck. Da gab Frank-Jürgen Weisel, der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, der jetzt auch noch zuständig ist für die Flüchtlinge zusätzlich, der gab der Bild-Zeitung ein Interview, in dem er sagte, bezogen auf dieses Jubiläum, wir hatten nie ein erfolgreicheres Programm als Hartz IV. Ich meine, das alleine schon als ein Programm zu bezeichnen, zeigt so ein bisschen die technokratische Herangehensweise dieses Managers, der da an der Spitze der Bundesagentur für Arbeit steht, war genau dieses Vollmundige, was so die Erfolgsgeschichten angeht. Dann muss man allerdings sagen, hielt sich eigentlich der Jubel verglichen mit der Agenda 2010 in Grenzen. Und was ich jetzt so im Rückblick, also wir sind ja jetzt im Jahre 2016 schon ein ganzes Stück über dieses Jubiläum hinaus, was ich jetzt so rückblickend sagen würde, es hat eigentlich wenig Thematisierung gefunden, diese 10 Jahre Hartz IV, und es hat relativ wenig Jubel gegeben. Es ist aber auch sofort nach dem Jubiläum über Hartz IV wirklich wieder kaum noch etwas gesagt und geschrieben worden. Ich würde, das ist mein Eindruck, eher feststellen, Hartz IV ist wieder in der Versenkung verschwunden. Also natürlich leiden darunter viele Menschen, nicht nur die unmittelbar Betroffenen, die Langzeiterwerbslosen und ihre Familien, die Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld beziehen, sondern das Ganze hat auch die Gesellschaft sehr grundlegend, wie ich finde, verändert in Richtung zu mehr sozialer Eiseskälte. Und insofern hätten auch andere Menschen allen Grund, nach 11 Jahren auch noch darüber nachzudenken, was Hartz IV gebracht hat, beziehungsweise sich dagegen zu wenden und dafür zu kämpfen und dafür einzutreten, dass Hartz IV rückabgewickelt wird oder aber zumindest bessere Alternativen gesucht werden. Und das ist eigentlich viel zu wenig passiert. Und ich habe so den Eindruck, die Betroffenen, denen kann man das nicht anlasten, weil die haben ganz andere Sorgen, als sich Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft zu machen. Die müssen zugucken, dass sie am 20. des Monats noch was Warmes für ihre Kinder auf den Tisch bekommen. Aber die Mittelschicht, die droht zwischen oben und unten zerrieben zu werden, die hätte allen Grund, sich zu solidarisieren mit denjenigen, die schon unten sind, die schon abgestürzt sind und auf die dieser Druck mit Hartz IV gemacht wird. Aber stattdessen sorgt man sich um die Islamisierung des Abendlandes und ähnliches mehr. Also was völlig an den Haaren herbeigezogen ist, insbesondere in Sachsen. Und trotzdem muss man eben immer wieder versuchen, den Blick auf Hartz IV und die Ergebnisse, die diese Arbeitsmarkt- und Sozialreform und tiefgreifende Gesellschaftsveränderung gebracht hat, darauf den Blick zu lenken, die Menschen zu sensibilisieren, Hartz IV zu problematisieren und zu skandalisieren, um anschließend vielleicht den Druck auf diejenigen zu erhöhen, die Hartz IV gemacht haben und die auch immer noch glücklich damit sind, nämlich die dafür verantwortlichen Politiker, Lobbyisten, Wirtschaftsvertreter, Unternehmer, weil es gibt natürlich nicht nur Leidtragende, auch das ist in der Diskussion untergegangen, sondern es gibt auch Profiteure von Hartz IV. Ich habe extra auch in dem Buch diejenigen genannt, die davon profitieren. Das sind natürlich einmal die Leiharbeitsunternehmer, die sehr davon profitiert haben, dass mit Hartz I schon die Leiharbeit liberalisiert worden ist. Die Unternehmer, die prekäre Beschäftigungsverhältnisse geschaffen haben, die konnten froh sein über Hartz II. Da sind die Mini- und Midi-Jobs eingeführt worden. Von einer Studentin weiß ich, dass in einem Schuhgeschäft in Köln ein männlicher Filialleiter sozialversicherungspflichtig beschäftigt arbeitet mit 16 Verkäuferinnen, die alle Midi-Jobs oder Mini-Jobs haben. Das ist die Arbeitswelt heute. Und dazu haben die Hartz-Gesetze wesentlich beigetragen. Und wenn man sieht, dass über 75 Milliarden Euro von 2005 bis heute der Staat bezahlt hat an Arbeitslosengeld II für sogenannte Aufstockerinnen und Aufstocker, dann sieht man, dass mit einer solchen riesigen Summe diejenigen Unternehmer subventioniert worden sind, staatlicherseits, die Lohndumping betreiben, die Hungerlöhne zahlen und die im Grunde solche Löhne zahlen, von denen man nicht leben kann, sondern wo man mit Hartz IV im Grunde dafür sorgen muss, dass man auch halbwegs überhaupt über die Runden kommt. Insofern gibt es nicht nur Verliererinnen und Verlierer von Hartz IV, sondern es gibt auch Gewinner, über die unsere Gesellschaft eigentlich überhaupt nie nachdenkt, über die fast nie in der Öffentlichkeit gesprochen worden. Beginnen will ich vielleicht damit, mit der Fragestellung, die ich also dann hatte, als ich den Entschluss gefasst hatte, so ein bisschen Wasser in den Wein der Jubilare zu schütten, nämlich die erste Frage, wo fängt man denn historisch an, wenn man die Entstehung von Hartz IV skizzieren will? Da gibt es einen Kollegen, der hat ein Buch über Hartz IV geschrieben und die Grundsicherungsarbeit, der fängt im Mittelalter bei den Bettelordnungen an. Das kann man natürlich machen, das schien mir aber nicht sinnvoll zu sein, sondern ich habe mich entschieden, in der Weimarer Republik anzufangen, die Vorgeschichte von Hartz IV zu erzählen, wenn man so will. Und das will ich deshalb schildern, weil es für mich eigentlich so bei der Recherche zu dem Buch das Interessanteste war, zu sehen, wie es eigentlich vieles von dem von Hartz IV auch schon in der Weimarer Republik gab. Das fing damit an, dass am Anfang der Weimarer Republik 1919 etwas entstand, was damals produktive Erwerbslosenfürsorge genannt wurde. Und wir würden heute sagen, ein Eurojobs oder Hartz IV heißen die dann Beschäftigungsarbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung. Das gab es schon in der Weimarer Republik und das wurde eingeführt mit dem Grundgedanken, wenn man diejenigen, die als Erwerbslose staatliche Leistungen beziehen, wenn man die zwingt, eine gemeinnützige Arbeit anzunehmen, dann gibt es zwei Effekte. Der erste Effekt ist, es werden viele abgeschreckt, also diejenigen darunter leiden, die Hartz-IV-Bezieher ja auch ganz besonders. Ein Kapitel beschäftigt sich mit den Medien, dass sie in der Öffentlichkeit der Bundesrepublik dargestellt werden als Faulpelze, als Drückeberger, als Sozialschmarotzer. Das war natürlich damals auch schon so, dass man fürchtete, Sozialleistungen werden missbräuchlich in Anspruch genommen. Das wollte man auf diese Art und Weise mit einer produktiven Erwerbslosenfürsorge verhindern. Und zum Zweiten wollte man natürlich erreichen, dass es billiger wird. Und damals, genauso wie dann später mit Hartz IV, Wolfgang Clement, man hat sich einfach geirrt. Wenn man solche Arbeitsgelegenheiten schafft oder schaffen muss, um diesen Druck auszuüben auf die Transferleistungsbezieherinnen und Bezieher, dann wird es teurer, weil man nämlich solche Arbeitsgelegenheiten erstmal haben muss. Und diejenigen, die die geschaffen haben, sind ja von Wolfgang Clement, zum Teil waren das auch Wohlfahrtsverbände, sind ja recht fürstlich auch honoriert worden dafür, dass sie sie geschaffen haben. Damit hat man übrigens einen Teil derjenigen, die potenziell Widerstand hätten leisten können gegen Hartz IV, naja, ich sag mal, eingekauft. Also man hat zum Teil damit bewirkt, dass Geschäftsführer solcher Träger, solcher Einrichtungen, die Arbeitsgelegenheiten geschaffen haben, 1-Euro-Jobs, dass die eben sich zum Teil jedenfalls finanzieren konnten aus den Mitteln, die sie eben von den Jobcentern bekommen haben. Und so wie man sich geirrt hat, damals in der Weimarer Republik, so hat man sich eben auch heute geirrt. Es ist keineswegs so, dass Hartz IV dazu geführt hat, dass der Staat weniger Geld ausgibt, sondern er gibt sogar mehr Geld aus, aber vor allen Dingen aufgrund der Bürokratie. Heute ist die Summe, die der Staat aufwendet für Hartz IV, für die Verwaltung genauer gesagt, von Hartz IV höher als das, was er ausgibt, um zum Beispiel aktive Arbeitsmarktpolitik zu treiben. Also das heißt, Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung zu finanzieren. All das, was eben als Eingliederungsleistungen bezeichnet werden. Der Topf dafür ist inzwischen deutlich geringer als der für die Verwaltungskosten. Und das zeigt auch, dass dieses Ungleichgewicht, das entstanden ist, dass das eben auch mit einer solchen Reform einhergeht. Und ich glaube, auch das hätte man eben aufgrund der historischen Erfahrungen wissen können. Was aber noch interessanter ist, in der Weimarer Republik gab es einen Reformer, der hieß Gustav Hartz. Genauso geschrieben wie unser Peter Hartz. Ich weiß nicht, ob die beiden verwandt miteinander sind. Bekannt ist das jedenfalls nicht, dass sie es wären. Dieser Gustav Hartz war Reichstagsabgeordneter der Deutschen Nationalen Volkspartei, der DNVP. Und deren Vorsitzender war Alfred Hugenberg. Das war so eine Art Vorläufer von Silvio Berlusconi. Ihm gehörten viele Zeitungen. Und in diesen Zeitungen annoncierte er kurz vor der Wahl von Adolf Hitler zum Reichskanzler, annoncierte er einen Spruch, den dann die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft um die Jahrtausendwende aufgriff, ein bisschen umänderte und der natürlich auch hier allen bekannt ist. Nämlich Hugenberg ließ in seinen Zeitungen veröffentlichen, sozial ist, wer Arbeit schafft. Und gemeint war, er wurde der erste Wirtschaftsminister von Adolf Hitler, gemeint war, diejenigen, die da dabei waren, das Ruder zu übernehmen, die wären sozial, weil sie eben Arbeit schafften. Und die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat den Spruch etwas abgewandelt und gesagt, sozial ist, was Arbeit schafft. Beides ist genauso falsch. Es ist aus meiner Sicht eine Sklavenhalterideologie, denn wenn der Sklavenhalter die Sklaven mit der Peitsche ins Bergwerk jagt, ist er natürlich nicht sozial, obwohl er, wenn man das Arbeit nennen will, Arbeit schafft. Also es kommt doch darauf an, was das für eine Beschäftigung ist. Es kommt darauf an, wie die entlohnt wird, wie die Arbeitsbedingungen sind. Einfach zu sagen, sozial ist wer oder was Arbeit schafft, ist einfach grober Unfug, um es so deutlich auszudrücken. So, zurück zur Weimarer Republik und zu Alfred Hugenberg, über den ich eigentlich nur diese kleine Anekdote mit dem Spruch, sozial ist wer Arbeit schafft, loswerden wollte. Zurück zu Gustav Hartz. Der war also Mitglied dieser Deutschen Nationalen Volkspartei. Die muss man sich so vorstellen, in den politischen Verhältnissen, in der Parteienlandschaft der Weimarer Republik war das so eine Art AfD. Wegbereiter für Hitler, die Deutschnationalen, nicht selber Nazis, aber häufig auch nicht groß von denen zu unterscheiden. Und dieser Gustav Hartz schrieb 1928 ein Buch, das hieß Irrwege der deutschen Sozialpolitik und der Weg zur sozialen Freiheit. Und in diesem Buch, das ich leider nicht als Hartz IV entstand schon hatte, sondern leider erst im Giftschrank der Universitätsbibliothek in Köln später aufgetan habe, so wie auch die 3, 4 anderen Bücher, die dieser Gustav Hartz geschrieben hat. In diesem Buch wird vieles von dem vorweggenommen, was bei uns unter der rot-grünen Koalition nach der Jahrtausendwende an Reformen gemacht worden ist. Da werden zum Beispiel die Arbeitslosen schon als Kunden bezeichnet, allerdings noch in Gänsefüßchen. Aber, wie ich finde, sehr weitsichtig schon vorwegnehmend diese Managersprache, die dann Peter Hartz verwendete, das ist natürlich auch wieder grober Unfug, schon von der Begrifflichkeit, einen Erwerbslosen, der in ein Jobcenter kommt, als Kunden zu bezeichnen. Ich finde auch, sie werden da verhöhnt, die Hartz IV-Bezieher. Weil ein Kunde geht in einen Laden mit Geld und bewirkt mit seinem Geld, dass der Verkäufer wahrscheinlich sehr bemüht ist, diesem Kunden es recht zu machen, ihm irgendetwas zu verkaufen, was der unbedingt haben möchte. Ein Erwerbsloser geht in das Jobcenter, weil er kein Geld hat. Und der Mitarbeiter im Jobcenter, der tut nicht alles, um dem Hartz-IV-Bezieher zu gefallen, sondern ganz im Gegenteil. Der belegt ihn vielleicht mit Sanktionen und übt enormen Druck auf ihn aus. Häufig genug werden eben die Betroffenen auch in den Jobcentern schikaniert. Was ich gar nicht dem einzelnen Jobcenter-Mitarbeiter unbedingt anlasten will. Manchmal ist auch der Druck, der auf diese Jobcenter-Mitarbeiter, die persönlichen Ansprechpartner, wie sie genannt werden, die Fallmanager, die Vermittler, auf diejenigen, die da arbeiten, ist der Druck eben auch enorm groß. Nicht so groß wie auf die Hartz-IV-Bezieher, aber trotzdem auch eben so, dass sie häufig sicherlich die Form nicht wahren und nicht so höflich und nicht so zugewandt und nicht so viel Zeit aufwenden für diejenigen, die da auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzen, wie das eigentlich notwendig und richtig wäre. Häufig übrigens haben die auch Angst, bald auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen, weil das sind nämlich häufig auch befristet Beschäftigte in den Jobcentern. Auch das ist natürlich etwas, was in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist. So, der Gustav Hartz hat damals, 1928, auch schon etwas vorgeschlagen, was die rot-grüne Koalition mit der Riester-Reform so ein bisschen verwirklicht hat, nämlich so eine Privatisierung der Sozialversicherung. Und zwar wollte der Gustav Hartz sogenannte Sozialsparkassen einrichten. Der war der Auffassung, Sozialversicherung, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgesichert sind gegen die Wechselfälle des Lebens, gegen Unfälle, gegen Arbeitslosigkeit, gegen Krankheit, gegen Armut im Alter, das macht sie ja nur faul. Besser wäre, sie würden selber ansparen und so eine Art privates Konto errichten. Also genau der Gedanke, der dann der Riester-Reform zugrunde liegt. Eigenverantwortung, Selbstvorsorge, Privatinitiative, das sind Begriffe, die so oder ähnlich auch schon 1928 bei Gustav Hartz auftreten. Für mich sind das übrigens alles würdige Unworte des Jahres, weil sie kaschieren, dass die Gesellschaft und der Sozialstaat sich aus ihrer Verantwortung zurückziehen. Und Menschen, die Eigenverantwortung aufbürden, die am allerwenigsten in der Lage sind, diese Eigenverantwortung zu tragen, obwohl sie es natürlich tun. Denn wenn sie Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung oder in die gesetzliche Krankenversicherung bezahlen, als Beschäftigte, als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, dann sorgen sie natürlich selber vor. Also so zu tun, als müsse man dazu noch privat kapitalgedeckt einen Riester-Vertrag machen, ist natürlich auch wieder grober Unfug. Denn die Eigenverantwortung besteht ja gerade darin, einzuzahlen in Sozialversicherung und dann aber eben paritätisch möglichst mit dem Arbeitgeber zusammen dafür zu sorgen, dass für bestimmte Standardlebensrisiken gesorgt ist. So, wenn man jetzt sieht, wie die Weimarer Republik geendet hat, dann kann man eigentlich feststellen, dass diese Versuche, den Sozialstaat zu demontieren, ganz besonders in der damaligen Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1932, dass diese Versuche die Demokratie in Deutschland zerstört haben und dazu beigetragen haben, dass die Nazis an die Macht kommen konnten. Und ich denke, ohne dass ich jetzt so eine Art gerade Linie vom Ende der Weimarer Republik zu heute ziehen will, glücklicherweise sind wir nicht in dieser Situation, dass morgen die braunen Horden marschieren, zumindest noch nicht. Aber was, finde ich, schon von Bedeutung ist, ist die Tatsache, dass auch heute Hartz IV dazu beiträgt, die Demokratie zu zerstören. Das zeige ich in einem Kapitel, das sich in dem Buch damit beschäftigt, dass die Gesellschaft sich ja nicht nur sozial spaltet in Arm und Reich, immer deutlicher, sondern dass sie sich auch politisch spaltet. Dass nämlich diejenigen, die Hartz IV beziehen, also das Arbeitslosengeld II, das im Volksmund Hartz IV genannt wird, diejenigen gehen sehr viel weniger zur Wahl, nehmen kaum teil an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen im Vergleich zu denjenigen, die gut situiert sind und die in den Villenvierteln leben. Und die Städte, also in Köln ist das ganz besonders ausgeprägt, aber fast in allen Großstädten der Republik ist die Differenz zwischen der Wahlbeteiligung in sogenannten Elendsquartieren oder soziale Brennpunkte oder Stadtteile mit besonderem Erneuerungs- oder Entwicklungsbedarf, wie sie, finde ich, beschönigend genannt werden, und den Villenvierteln, also einige 10% Schritte groß. Also in Köln deutlich über 40%. In Köln-Chorweiler, einer Hochhaussiedlung, Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl 42,5%. Wahlbeteiligung im Hahnwald, einem Wirrenviertel, wo Klaus Zumwinkel aus seiner Villa geführt wurde, wenn ihr das gesehen habt im Fernsehen, wegen des Steuerbetruges. Wahlbeteiligung 89%. Also 42,5 zu 89%. In Hamburg und vielen anderen Großstädten der Bundesrepublik ist diese Kluft ähnlich groß. Und das bedeutet, wir haben eine Krise der politischen Repräsentation. Denn natürlich ist dieses parlamentarische Repräsentativsystem darauf ausgelegt, dass alle Gesellschaftsschichten politisch repräsentiert sind. Wenn aber nur noch die Wohlhabenden und Reichen so hohe Wahlbeteiligung haben und in Stadtteilen, in denen die Armen wohnen, kaum noch Wahlbeteiligung ist, führt das nicht nur dazu, dass die Demokratie im Grunde nicht mehr repräsentativ ist, sondern es führt auch dazu, dass die etablierten Parteien sich noch stärker denjenigen zuwenden und deren Interessen vertreten, von denen sie zu Recht annehmen, dass die auch zur Wahl gehen und dann auch sie womöglich wählen, und sie werden noch mehr diejenigen vernachlässigen, die in den Armutsquartieren leben. Und das ist natürlich eine katastrophale Entwicklung, die, finde ich, demokratietheoretisch viel zu wenig beachtet wird und die eben auch eine Folge darstellt von Hartz IV und den Hartz-Gesetzen der Agenda 2010 und dieser Reformen, die da gemacht worden sind, weil im Grunde diese Entwicklung sehr viel damit zu tun hat, dass die Betroffenen eben zu Recht, wie ich finde, auch deshalb nicht mehr zur Wahl gehen, weil sie sich sagen, ich werde da ohnehin nicht vertreten. Also die verantwortlichen Politiker vertreten meine Interessen sowieso nicht. Und das zu glauben oder anzunehmen, ist ja jetzt auch nicht so weit entfernt von der politischen Realität, dass man sagen müsste, die sind nun irgendwie mit dem Klammerbeutel gepudert, dass sie nicht mehr zur Wahl gehen, sondern ich finde, es war falsch, dass sie es nicht tun, aber ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen. So, jetzt komme ich dazu, so ein bisschen zu schauen, was ist denn versprochen worden, was ist damals behauptet worden und was ist eingetreten. Die Vorbereitungen für Hartz IV sind eigentlich schon medial und psychologisch verbunden gewesen damals mit einer Kampagne, auch einer Medienkampagne von Gerhard Schröder, der im Vorfeld von Hartz IV in der Bild-Zeitung die große Schlagzeile produziert hat: Es gibt kein Recht auf Faulheit.
Und damit wurde so getan, als wäre der Sozialstaat, wie man ihn bis dahin kannte, als hätte der zum Beispiel nicht eine Bedürftigkeitsprüfung vorgesehen, bevor man eine staatliche Transferleistung bekam, als hätte man sich auf die faule Haut legen können, als wäre man nicht gezwungen gewesen, wenn man erwerbsfähig ist, auch erwerbstätig zu werden, bevor man überhaupt eine staatliche Leistung bekommen konnte. All das war vorher schon existent, aber es wurde der Eindruck erzeugt, dieser bestehende Sozialstaat, der ist so großzügig, der ist so weltfremd, der wirft so das Geld mit irgendwie zum Fenster hinaus, dass man ihn unbedingt reformieren muss. Und dann wurde uns eben jeden Sonntagabend, früher habe ich immer das Buch des Kölner Journalisten Walter van Rossum empfohlen, Meine Sonntage mit Sabine Christiansen, wurde uns eigentlich jeden Sonntagabend von immer den gleichen Gestalten, von immer denselben Herren, der Lieblingsgast war Guido Westerwelle, wurde uns immer wieder jeden Sonntagabend erzählt, wenn man den Sozialstaat nicht grundlegend reformiert, dann bricht die Bundesrepublik zusammen, dann ist der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht mehr konkurrenzfähig und dann endet alles ganz schrecklich. Und so ist medial im Grunde ein Druck aufgebaut worden von den Regierenden, von den Wirtschaftslobbyisten und von Journalistinnen und Journalisten, die diese neoliberale Philosophie, also die Wirtschaftstheorie, aber auch die Sozialphilosophie und ich würde sagen die politische Zivilreligion des Neoliberalismus vertreten haben und natürlich auch verbreitet haben. Da kommt jetzt wieder eine Werbung, nämlich die Werbepause muss ich nutzen, um hinzuweisen auf ein Buch, das jetzt in Kürze erscheint, die dritte Auflage unseres Buches Kritik des Neoliberalismus, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie damals eine solche Stimmung verbreitet wurde und was im Grunde neoliberale Politik bedeutet. Nachdem dieses Feld, wenn man so will, verbreitet war, hat Gerhard Schröder dann in seiner berühmt-berüchtigten Agenda-Rede im März 2003 im Grunde skizziert, wie er durch Arbeitsmarkt- und Sozialreformen die Republik verändern will. Und er hat Hartz IV, ich sage jetzt mal, verkauft mit einem bestimmten Werbeslogan. Der erste davon war: Arbeitslosen und Sozialhilfe werden zusammengelegt. Das, finde ich, leuchtet erstmal jedem ein. Also zwei staatliche Leistungen, die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe, zusammenzulegen, bedeutet natürlich weniger Bürokratie. Und wer kann denn was dagegen haben? Es wird einfacher, es wird unkomplizierter. Das ist doch naheliegend, dass man das macht. In Wirklichkeit wurde gar nichts zusammengelegt. Also auch übrigens Kritiker von Hartz IV höre ich heute immer noch nachschwätzen, diesen Werbeslogan, da seien Arbeitslosen und Sozialhilfe zusammengelegt worden. Nein, es ist nichts zusammengelegt worden, sondern es wurde eine damals bestehende Lohnersatzleistung, die den Sinn hatte, Langzeiterwerbslose wenigstens noch halbwegs den Lebensstandard zu ermöglichen, den sie vorher hatten. Eine solche Lohnersatzleistung, die den Lebensstandard sichert, die Arbeitslosenhilfe, wurde abgeschafft. Seitdem gibt es sie nicht mehr. Und an deren Stelle trat eine Leistung, Arbeitslosengeld II, die eben keine den Lebensstandard der Betreffenden sichernde Lohnersatzleistung ist, sondern die eine Lohnergänzungsleistung ist und die eben dazu führt, dass Menschen jeden Job annehmen müssen. Auf dem Fürsorgeniveau angesiedelt ist diese Leistung. Und um es plastischer zu machen, will ich, das stelle ich bei Studierenden immer wieder fest, die natürlich nicht mehr wissen, wie der Sozialstaat früher aussah, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen können, wie das war und auch nicht vorstellen können, welche Änderung dadurch eingetreten ist, dass die Arbeitslosenhilfe ersetzt wurde durch das Arbeitslosengeld II. Ein, sagen wir mal, Diplom-Ingenieur, der jahrzehntelang gearbeitet hatte und mit 53 arbeitslos wurde und bis zur Rente nicht mehr in seinen Beruf zurückkehren konnte, der wurde mit der Arbeitslosenhilfe so gestellt, dass er zwar nicht sein Gehalt, aber eben 53% bzw. 57%, wenn er Kinder hatte, seines letzten Nettoeinkommens im Prinzip bis zur Rente bezahlt bekam. Das wurde dann zwar auch schon mit Reformen, die ich auch in dem Buch natürlich nachzeichne, schon vor Hartz IV wurde dafür gesorgt, dass diese relativ aus heutiger Sicht zumindest großzügige Lohnersatzleistung, dass die auch vorher schon beschnitten wurde und man die den sinkenden Wert des Betreffenden auf dem Arbeitsmarkt dadurch im Grunde einpreiste, dass man sagte, es kann auch eben um 3% der Satz sinken, wenn jemand gewissermaßen auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbar ist, sondern langzeitarbeitslos ist. Aber ursprünglich war die Arbeitslosenhilfe gedacht, dass man, als ich studierte, in den frühen 70er Jahren, wer da nach Abschluss seines Studiums arbeitslos war oder wurde, der konnte sogar, ohne jemals beschäftigt gewesen zu sein, auf einer fiktiven Höhe Arbeitslosenhilfe im Prinzip bis zur Rente beziehen. Aber natürlich, so ein Paradies war das auch nicht, sondern es wurde natürlich auch damals schon vom Arbeitsamt, wie das damals noch so altmodisch hieß, nicht Jobcenter, auch diese englischen Begriffe Jobfloater und was es da alles, Quickvermittlung und was es da alles gibt. Gut, Peter Hartz war eben ein VW-Manager, der diese Sprache sich neu aufstellen, also diese Managersprache also ziemlich perfektioniert hat und auch im Grunde in den Sozialstaat hinein implantiert hat. Damals war das Arbeitsamt natürlich auch keine Einrichtung, die mit dem Geld um sich warf. Aber es war eben noch deutlich sichtbar in der Arbeitslosenhilfe die Vorstellung, dass der Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland aufgrund des Artikels 20 und 28 des Grundgesetzes, also aufgrund des Sozialstaatsgebotes unserer Verfassung, verpflichtet war, wenn jemand eben keine Stelle fand, da sagte man auch noch altmodisch Beruf oder Stelle oder Arbeitsplatz, nicht Job, was auch mit Hartz IV natürlich verbunden war, dass die ganze Begrifflichkeit umgewälzt wurde, dass man heute eben fast nur noch von Job spricht, dass der Sozialstaat damals die Verpflichtung hatte, dem Diplom-Ingenieur zu ermöglichen, würdevoll weiterzuleben, trotz Langzeiterwerbslosigkeit. So, und jetzt kann man ja aber sagen, das ist das Marktprinzip, Leistung und Gegenleistung, ein Transferleistungsempfänger, der soll eben nur dann eine solche Leistung empfangen, wenn er eine Gegenleistung erbringt. Wenn er zum Beispiel in einem 1-Euro-Job geschaffen eben auch dann mit Hartz IV, wenn er in einem solchen 1-Euro-Job einen öffentlichen Park fegt, Essen austeilt in einer Schule oder in einer Flüchtlingsunterkunft, das sind sehr ehrenwerte Tätigkeiten. Aber wo liegt das Problem? Das Problem liegt darin, dass für den Diplom-Ingenieur, der jetzt da draußen steht und den Park fegt, das zutiefst entwürdigend ist, seinen Qualifikations- und Berufsschutz nicht mehr gewährleistet. Und auch das war mit Hartz IV verbunden. Dass es eben keine Rolle mehr spielt, was man gelernt hatte, welchen Beruf man ergriffen hatte, wo seine Interessen liegen, sondern jeder Job muss angenommen werden. Auch dann, wenn dieser nicht ortsüblich oder tariflich entgolten wird. Und wer das nicht tut, der wird mit Sanktionen belegt. Wenn jemand unter 25 Jahre alt ist, und ich denke, das ist auch besonders skandalös, wenn man sich die ganzen Hartz-Regelungen anguckt, besonders skandalös ist, dass jemand, der unter 25 ist und das zweite Mal eine Pflichtverletzung begeht, das heißt, einen Job nicht annimmt oder zum fünften Mal nicht bereit ist, ein Bewerbungstraining zu machen oder eine Weiterbildungsmaßnahme verlässt, weil er da drangsaliert wird oder weil er irgendwie nicht zufrieden ist, dann wird er bei der zweiten Pflichtverletzung nicht nur damit bestraft, dass ihm das Jobcenter die Leistungen entzieht, die finanziellen Regelbedarfe, sondern auch Miet- und Heizkosten werden nicht mehr übernommen. Und das heißt, an dieser Stelle produziert der Staat, der von sich behauptet, im Grundgesetz ein Sozialstaat zu sein, er produziert da Obdachlosigkeit. Und er tut das bei jungen Menschen, die überall auf der Welt eher mit Glacé-Handschuhen angefasst werden im Vergleich zu Erwachsenen. Auch unser Strafrecht tut das. Wenn ein 17-Jähriger einen anderen totschlägt, und es tut ein 55-Jähriger unter vergleichbaren Rahmenbedingungen genau dasselbe, wird der 55-Jährige viel härter bestraft als der 17-Jährige. Nur bei Hartz IV, da ist das umgekehrt. Und auch das zeigt, wie hart, wie, das drückt übrigens dieser Begriff Hartz wunderbar aus. Ursula von der Leyen, als die Sozialministerin war, wollte die ja mit einem Ideenwettbewerb erreichen, dass man einen anderen Namen findet. Zum Glück ist das nicht gelungen. Der Volksmund hat natürlich daran festgehalten, dass das Ganze Hartz heißt. Besser kann man das ja nicht ausdrücken. Also Hartz. Ja, darin liegt eigentlich alles, was dieses Gesetzespaket verwirklicht hat und mit unserer Gesellschaft gemacht hat. Fördern und fordern war der nächste Slogan von Gerhard Schröder. Wird da gefördert und gefordert? Also ein Blick in das SGB II, in das Sozialgesetzbuch, zweites Buch, das ist Hartz IV im Wesentlichen, macht sofort deutlich, ganz am Anfang geht es um das Fordern und hinten irgendwo ganz kurz wird das Fördern gestreift. In der Eingliederungsvereinbarung, die getroffen werden muss, wo angeblich zwei Vertragspartner sich einigen auf einen solchen Vertrag. Da ist, wenn man sich diese Eingliederungsvereinbarung anguckt, ganz viel die Rede davon, was der Hartz-IV-Bezieher tun muss, so und so viele Bewerbungen schreiben etc. etc. Und es ist ganz, ganz wenig davon die Rede, was denn das Jobcenter tut. Also von Fördern und Fordern kann man schon deshalb nicht reden, weil als die Hartz-Kommission im Frühjahr 2002 eingesetzt wurde, von dem Zeitpunkt an bis zum 1. Januar 2005, als Hartz IV in Kraft trat, nahm die Zahl derjenigen, die an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen, Umschulungsmaßnahmen, die häufig mehrere Jahre dauerten, also richtig eine Qualifizierung beinhalteten, nicht nur so ein Bewerbungstraining oder eine kurze Maßnahme, sondern wirklich substanziell. Die Zahl derjenigen, die auf diese Art und Weise gefördert wurden, nahm um 2/3 ab in dieser Zeit. Und inzwischen ist Instrumentenreform, war das Stichwort, ist eigentlich dieser ganze Bereich der Eingliederungshilfen, der beruflichen Weiterbildung, noch stärker zurückgefahren worden. Ich behaupte, es war nie in irgendeiner Form geplant, die Betroffenen zu fördern. Denn wenn man das gewollt hätte, dann hätte man natürlich die Maßnahmen ausbauen müssen, um denjenigen, die langzeiterwerbslos sind, eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt zu geben. Hätte man sie qualifizieren müssen, hätte man ihnen Angebote unterbreiten müssen. Und genau das ist immer weniger passiert. Man hatte früher übrigens einen Rechtsanspruch auf solche beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen. Jetzt ist das eine Kannleistung und die Jobcenter und die Arbeitsagenturen konzentrieren sich, das zeigen Untersuchungen ganz deutlich, auf diejenigen, die möglichst arbeitsmarktnah sind. Das heißt, wo man genau weiß, wenn man die noch etwas qualifiziert oder umschult, dann werden die wieder Fuß fassen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aber diejenigen, die als eher gehandicapt gelten, also Gruppen wie zum Beispiel ältere Migrantinnen und Migranten, Berufsrückkehrerinnen und andere, die eher, sagen wir mal, Schwierigkeiten haben, die werden immer weniger gefördert. Und genau das war auch gewollt. Arbeitslosengeld II heißt die neue Leistung, um die es da geht. Auch das finde ich bemerkenswert, weil 1,2 Millionen Menschen sind gar nicht arbeitslos und empfangen trotzdem dieses Arbeitslosengeld II. Da ist im Begriff auch schon wieder eine Vernebelungstaktik enthalten. Weil im Gegenteil, Hartz IV, Arbeitslosengeld II, hat gerade die Funktion, das sehe ich sogar als die Hauptfunktion dieses Gesetzespaketes an, einen breiten Niedriglohnsektor zu schaffen. Und Sinn war gerade, niedrige Löhne aufzustocken durch solche Hartz-IV-Leistungen, sodass im Grunde die Menschen mit niedrigen Löhnen leben lernen mussten und immer mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse entstanden. Mini- und Midi-Jobs habe ich schon genannt, Leiharbeit habe ich genannt, Werkverträge, Honorarverträge und was die prekären Beschäftigungsverhältnisse mehr sind. Und genau das war auch gewollt. Und diese Leistung dann Arbeitslosengeld II zu nennen, war wiederum eine weitere Maßnahme, um im Grunde abzulenken von dem, dass da was eigentlich gewollt war. Und wer jetzt sagt, jetzt unterstellte aber der rot-grünen Regierung irgendwas Schlimmes, was Böses, nämlich einen Niedriglohnsektor zu schaffen, der muss nur mal ins Netz gucken. Gerhard Schröder hat im Januar 2005 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos eine Rede gehalten und in der hat er sich und seine rot-grüne Regierung dafür gelobt, wörtliches Zitat, einen der besten Niedriglohnsektoren in Europa geschaffen zu haben. Das war das Ziel. Druck auszuüben, nicht nur auf die Langzeiterwerbslosen, also diejenigen, die da im Jobcenter drangsaliert werden, sondern Druck auch auszuüben auf die Belegschaften, auf die Betriebsräte, auf die Gewerkschaften, schlechtere Arbeitsbedingungen und niedrigere Löhne zu akzeptieren. Und genau das war der Sinn und Zweck von Hartz IV. Und der ist allerdings auch erreicht worden. Aber ist auch das andere erreicht worden, die Arbeitslosigkeit, insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit zu senken. Da sind dann natürlich beim Jubiläum von Hartz IV alle herumgezogen und haben gesagt, naja, aber wenn ihr euch die Arbeitslosenzahl anguckt, dann ist doch praktisch eine Halbierung eingetreten. Und das ist doch der große Erfolg, den man Hartz IV zuschreiben muss. Wer sagt das eigentlich? Dass selbst wenn es so wäre, dass die offiziell registrierte Arbeitslosigkeit die wirkliche Arbeitslosigkeit darstellen würde. Ich behaupte, da gibt es statistische Taschenspielertricks. Man hat durch bestimmte Maßnahmen dafür gesorgt, dass die Zahl der offiziell registrierten Arbeitslosen gesenkt wurde, zum Beispiel dadurch, dass seit 2009 ist es, glaube ich, so, diejenigen nicht mehr als arbeitslos zählen, die zu einem privaten Jobvermittler gehen, die also einen Gutschein ihres Jobcenters bekommen. 100.000 Menschen sind das in etwa, die sind aber natürlich weiter arbeitslos. Nur in dem Moment, wo sie also diesen Gutschein bekommen und zum privaten Jobvermittler gehen, in dem Moment zählen sie nicht mehr als arbeitslos. So hat man natürlich die Arbeitslosenzahl statistisch bereinigt, gedrückt und hat auf diese Art und Weise den Eindruck verstärkt, dass die Arbeitslosenzahl drastisch gesunken ist. Ich will gar nicht bestreiten, dass die gesunken ist, nur man darf natürlich nicht eine absolute Krisensituation wie 2004, 2005 vergleichen mit einer Hochkonjunkturphase, die eben jetzt zu verzeichnen war, als man das Jubiläum von Hartz IV feierte, sondern man muss dann natürlich den konjunkturellen Zyklen entsprechen auch gleiche Phasen miteinander vergleichen. Dann fällt der Vergleich übrigens schon nicht mehr so rosig aus. Und er fällt auch dann nicht so rosig aus, wenn man jetzt fragt, was sind denn da für Jobs geschaffen worden? Sind die nicht vielleicht schlechter als die, die es vorher gab? Und sind nicht heute mehr Menschen, was eindeutig statistisch zu belegen ist, in Zwangsteilzeit als damals? Sind nicht viel mehr Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, als das vor den Hartz-Gesetzen der Fall war? Und im Übrigen ist auch die Frage der Kausalität gar nicht geprüft. Also wenn in Brandenburg oder in Schleswig-Holstein weniger Störche nisten und es werden gleichzeitig weniger Babys geboren, dann zieht niemand daraus den Schluss, dass der Klapperstorch die Babys bringt. Aber hier wird sofort eine Kausalität unterstellt. Wenn die Arbeitslosenzahl seit dem 1. Januar 2005 gesunken ist, was ich nicht in Abrede stelle, dann ist Hartz IV dafür verantwortlich, jetzt im positiven Sinne. Hartz IV hat das bewirkt. Wer sagt das eigentlich? Waren es nicht vielleicht die Konjunkturpakete, die die Bundesregierung aufgelegt hat in der Finanzkrise? War es nicht vielleicht die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes im Unterschied zu anderen Staaten, wo Massenentlassungen stattgefunden haben aufgrund der Finanz- und Weltwirtschaftskrise? Also waren es nicht vielleicht keynesianisch inspirierte Maßnahmen und gar nicht Hartz IV, das dazu geführt hat, dass die Arbeitslosigkeit gesunken ist? Insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit. Es gibt nach wie vor 1 Million Langzeiterwerbslose und ich finde das erschreckend. Die Zahl hat fast überhaupt nicht abgenommen. Und wenn man jetzt mal vergleicht, wie viele Menschen sind wie lange im Transferleistungsbezug, dann stellt man was ganz Überraschendes fest. Von den jetzt zugegebenermaßen nicht mehr 7,5 Millionen Menschen, die Hartz IV beziehen, sondern nur noch knapp 6 Millionen Menschen, von denen sind inzwischen aber jeder Zweite 4 Jahre oder länger im Bezug. Das gilt übrigens sogar für die Kinder. 1,66 Millionen Kinder unter 15 Jahren beziehen Sozialgeld, also befinden sich in SGB II-Bedarfsgemeinschaften, landläufig Hartz-IV-Haushalte genannt, wie ich finde, eine erschreckend hohe Zahl. Und selbst für die gilt, dass sie mehrere Jahre im Bezug in aller Regel bleiben. Und jetzt gibt es sogar noch was ganz, wie ich finde, Skandalöses. Die Linke hat im Bundestag eine Anfrage gestellt und die Bundesregierung hat die beantwortet. Und aus den Zahlen, die die Bundesregierung hat, lässt sich entnehmen, dass sogar der Bezug von Sozialhilfe vor dem 1. Januar 2005, Bezug von Sozialhilfe hat in aller Regel im Durchschnitt nicht so lange gedauert wie heute der Bezug von Arbeitslosengeld II. Und das heißt, was versprochen worden war, durch Hartz IV gelingt es leichter, aus dem Transferleistungsbezug herauszukommen, wieder eine Stelle zu bekommen. Das ist überhaupt nicht eingetreten. Und auch da finde ich, dass die Versprechungen nicht gehalten worden sind, genauso wenig wie das Versprechen. Ich hatte neulich mal die Gelegenheit, zur Zeit des Jubiläums wurde ich dann auch viel eingeladen, hatte die Gelegenheit, mit dem Leiter eines Jobcenters in einer Radiosendung zu sein. Und dieser Jobcenter-Leiter, der sagte, Ihnen sei damals versprochen worden, weniger Bürokratie, alles wird leichter, ihr könnt euch viel intensiver über die, um die Arbeitslosen kümmern, die wieder in Arbeit und Brot zu bringen, das soll eure Aufgabe sein und nicht mehr diese fürchterlichen, schrecklichen Anträge zu bearbeiten und ganz kompliziert auszurechnen, welche Leistungen die Betroffenen bekommen und so weiter. Und der sagte, nie war die Bürokratie in dem, was heute Jobcenter heißt, früher im Arbeitsamt, so groß wie heute. Und auch das ist ein Ergebnis dieser, wie ich finde, wenn man sie aus den Interessen der Langzeitarbeitslosen betrachtet, gescheiterten Reform. Nicht gescheitert ist sie, wenn man die Interessen betrachtet, die damit vertreten wurden, nämlich den Wirtschaftsstandort Deutschland noch konkurrenzfähiger auf den Weltmärkten zu machen, einen breiten Niedriglohnsektor zu schaffen, die Löhne zu drücken und ganz klar, wenn man die Löhne drückt, erhöht man die Gewinne. Das war das Ziel von Hartz IV und das ist erreicht worden. Vielen Dank für die Geduld.